Hallo Martin, schön dich wieder mal in unserer Sendung zu haben. Wie geht's dir denn heute?
Ganz gut geht's, lieber Jakob. Schön, dass du dich meldest. Ich habe ja die freudige Botschaft, dass dann Freitag endlich die Geburt des Albums ist, und das ist der Grund, warum ich auch eine ganze Woche schon sehr aufgeregt bin. Ich habe noch nie solche Streaming-Events gemacht, und ich habe auch noch nie so quasi so viel über das Internet zurück Feedback definiert. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, denn dieses Jahr ist ja nun etwas anders. Aber mir geht es eigentlich sehr gut und ich genieße die Zeit, wie sich das da alles entwickelt, und beobachte aufmerksam.
Ja, freut mich schon mal zu hören. Das mit dem Streaming-Event muss man ja mal sagen. Wir nehmen heute am Mittwoch auf, strahlen das Ganze dann als erstes mal morgen am Donnerstag aus. Und an diesem Morgen, das ist der 26.11., hast du ein Streaming-Event. Relativ vor unserer Sendung, ist es denn überhaupt auf deinen Mist gewachsen, sowas zu tun? Oder wird man dahin, naja, gebeten?
Oh, das ist tatsächlich eine Idee von mir gewesen. Das lag so ein bisschen daran, dass ich mit meiner Partnerin hier in Weimar bin, weder im musikalischen Businessland Berlin oder auch in Leipzig. Meine ganze Crew kenne ich fast nur noch über digitale Medien und alles, was damit einherging. Und ich wollte eine Art haptisches Event für mich haben, wo ich so ein bisschen spüren kann, dass alle gemeinsam an diesem Release mitgewirkt haben, dass ich nicht so alleine an meinem Plattenspieler zu Hause sitze und ja mit glasigen Augen mich freue, dass es da ist, sondern irgendwie brauche ich diese Gemeinschaft, ja, und ich merke, dass ich da immer mehr in die Richtung provoziere.
Meine große Angst ist ja schon fast, dass wenn mal Corona nächstes Jahr hoffentlich dann auch vorbei ist, man sich wieder treffen kann, dass ich alle meine Freunde abküsse. Einfach weil man sich
Ja, das stimmt.
so lange nicht gesehen hat. Aber das
Das ist.
heißt, du machst es nicht alleine, sondern du bist auch noch mit anderen in diesem Event. Also was genau wollt ihr da machen?
Nö, tatsächlich bin ich da allein in diesem Event. Nur alle, die zuschauen oder alle mit mir gemeinsam diese, ja, wahrscheinlich 60 bis 90 Minuten oder so miterleben. Ich habe noch nicht so wirklich einen Plan, muss ich sagen. Ich wollte eigentlich nichts anderes tun, als so gemeinsam das Album hören, ein bisschen Fragen dazu beantworten, vielleicht hin und wieder ein kleines Klavierstück spielen, ein paar Fotos anschauen. Also einfach, ja, so eine Gemeinschaft simulieren, und nicht nur simulieren, sondern auch so viel wie das Internet kann auch irgendwie da rausholen.
Ja, du lädst also alle zum Lagerfeuer-Talk ein, sozusagen. Du hast ja gerade
Ja,
schon
das
gesagt,
ist fast zusammen.
du hast ja schon angedeutet, dein neues Album, das kommt jetzt in ja 2, 3 Tagen raus. Flur heißt es. Natürlich alles groß geschrieben in Versalien. Und du hast gesagt, das ist wie eine Geburt, aber warum genau bist du denn so aufgeregt, wenn es jetzt um dieses Album geht?
Oh, das ist nein, tatsächlich eigentlich eine Sache, die mit jedem Album zu tun hat. Nur in diesem Jahr ist der Fokus halt so besonders. Eigentlich wäre ich jetzt in Istanbul und würde Soundcheck auf irgendeiner Bühne machen, weil ich in 3 Stunden gespielt hätte. Aber nein, ich sitze zu Hause und schaue zu, wie alles passiert. Und das verändert tatsächlich die Art, wie sich die Musik verbreitet, grundlegend. Also für mich ist das eine Herzensangelegenheit, ja, das gerade so extrem zu spüren. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal so genießen darf, aber ich bin es auch nicht gewohnt. Bin sehr aufgeregt. Die Stunden vergehen anders als sonst. Ich bin nicht im musischen Live-Einsatz. Das merkt man schon.
Fehlte das eigentlich, den Spiegel den anderen vorzuhalten? Das ist ja deine Lieblingsmetapher. Mit deiner Musik und mit all dem, was du tust, hältst du ja dir oder anderen den Spiegel vor und das fällt ja weg.
Richtig, das ist tatsächlich auch ein Problem, muss ich sagen. Also am Anfang der Lockdown-Zeit oder sich mal zurückzuziehen, das ist eine ganz schöne Sache. Das war sogar fast inspirierend. Die ganze komische, seltsame Corona-Zeit hatte auch diesen Segen, so viel Fokus und Inspiration daraus zu schöpfen. Die ganze Menschheit hatte auf einmal ein gemeinsamen Feind, ja, irgendwie, und alle haben gewartet, man hat mal wieder eine Regierung gespürt im Handeln und irgendwie, es war schon aufregend, und das hat aber auch tatsächlich dafür gesorgt, dass man ganz altromantisch hier zu Hause saß, im Bademantel und Klavierstücke aufgenommen hat. Und jetzt ist es so, dass man irgendwie nach einer Zeit diese Stücke, die man da gemacht hat, so stammzellig sie da auch daherkam, auch dem Gegenüber zeigen will. Und dafür brauche ich als allererster mal erstmal den Spiegel von außen. Was ist da überhaupt passiert? Was ist da erschaffen worden? Und damit beginnt eigentlich erst der Diskurs um das ganze Thema. Und so mache ich das auf der Bühne ja heute noch, also mit elektronischen und dem elektronischen Instrumenten und dem Klavier halt da so einen Fight errichten und den Zweifel regieren lassen und gleichzeitig halt irgendwie alles wieder ganz ursprünglich gestalten. Und ich merke, dass ich jetzt ein Album habe und oder in dieser Zeit ein Album entstanden ist, was ganz zahm aus mir herauskam, ohne Druck, ohne Diskurs. Und das ist was Wunderschönes, aber es schreit jetzt schon nach einem Gegenüber, nach einem Empfänger für diese Aussagen. Das merke ich schon, ja.
Klingt ja schon fast ein bisschen so, als willst du damit angeben und sagen, hier bin ich wieder.
Nee, angeben, ja, was ich kann das nicht genau sagen. Ich brauche es nur einfach tatsächlich bald wieder. Deswegen auch so vorprovozierte Streaming-Evente, wo man einfach wirklich sich eingebettet fühlt, sich verstanden fühlt. Man hat da quasi Argumente veräußert beim Schreiben dieses Albums. Und damit man sich fühlt, als ob einem einer zuhört, wie beim Psychologen auch, solltest du da wahrscheinlich irgendwie jemanden haben, an den das gerichtet ist. Und ich bin so froh, dass dann Freitag in der ganzen Welt Menschen darauf reagieren können.
Ja, ich merke schon, du bist echt aufgeregt. Also du willst es, du meinst es wirklich so, dass du es endlich raushauen willst. Ich habe auch jetzt, ja, kann man ja auch mal sagen, ich habe ja auch schon schon mal reingehört in dein Album, auch mal komplett, ein paar Singles sind ja schon draußen, auch alle mit Video. Und ich muss sagen, das, was bei dir im Pressetext drin steht, das kann ich auch mal so unterschreiben. Es ist nicht immer so, dass Pressetext und meine persönliche Empfindung übereinstimmen. Es ist echt, du hast wie ein bisschen zurückgeschaut, aber gehst damit den nächsten Schritt nach vorne.
Na, sag mal an, was hatte ich genau? Das ist ja interessant für mich. Wo reibt es für dich?
Also es reibt für mich an den Stellen, zum Beispiel mit den Neuerungen, dass es noch intimer ist, wenn man Vögelgezwitscher hört, wenn man ein Gewitter hört oder auch die Töne, die dein Klavier selber macht, wenn es arbeitet. Das ist was, wo ich fand, dass es ehrlicher geworden ist. Auf jeden Fall ein großer Bruch zu den zu Strom und Ströme.
Ja, aber und, genau. Aber bis jetzt stimme ich dir voll zu. Ich weiß nicht genau, wo der. Jetzt musst du unbedingt noch das i-Tüpfelchen erwähnen.
Gibt's? Oh, jetzt bin ich in der Bringschuld. Nee, aber von Ströme habe ich oder von Strom habe ich noch so ein bisschen rausgehört, dass da wie so ganz leichte elektronische Elemente drin sind, wo ich manchmal selber nicht weiß, höre ich richtig oder höre ich nicht richtig, wenn es wie so ein angedeutetes Metronom oder sowas ist, wie so ein Kratzen, das immer wieder reinkommt und weiß nicht, es fügt sich irgendwie schon ein, aber ist auch mit finde ich erstmal das mit das stärkste Album, vor allem das letzte Lied auf deinem Album. Wie heißt es denn noch gleich? Ah ja, mit dem Gewitter. Das hat mich wieder sehr abgeholt. Also nicht abgeholt, es hat mich erstmal ankommen lassen. Du hast nur das Gewitter aufgenommen.
Absolut. Und ich kann dich jetzt auffangen. Du hast quasi dieselbe Reise durchgemacht wie ich mit dem Album, wenn ich das so spüre. Und mich freut gerade, dass die Übertragungsrate da stimmt. Aya ist für mich tatsächlich auch erst die Landung von der ganzen Geschichte. Also, dass ich hier erstmal den Aufnahmeprozess, also ich fange mal von vorne an. Ich habe dieses Klavier in die Mitte des Raums geschoben. Ich habe die den Record-Knopf gedrückt, ich habe keine äußeren Einflüsse zugelassen und ich habe auch keinen wirklichen, oder was heißt nicht zugelassen, es waren einfach keine da und ich habe es einfach laufen lassen. Also die Stücke sind einfach erstmal so 13 von jedem Stück total verschieden erschienen und ich saß hier und musste die irgendwie selbst bewerten. Das fiel mir erstmal extrem schwer. Also ich hatte erstmal, außer meine Partnerin, die mit mir hier war, ein sehr, sehr schöner Spiegel ist, im Sinne von, dass die Stücke total gut geordnet werden können. Aber irgendwann sind wir beide tief im Sumpf der Klavierstücke und können quasi nicht mehr objektiv bewerten. Und das war eine ganz spannende Reise, so aus sich selbst heraus werten zu müssen, okay, was macht es denn eigentlich aus? Und diese Suche ist irgendwie in Flur mit drin. Deswegen auch diese Metapher. Ich stehe quasi in einem Nichtraum und eigentlich alle entscheidenden Räume sind eigentlich da angebunden, aber ich gehe keine Tür davon. Also man steht quasi noch dazwischen, ohne dass man das so richtig weiß. Der Diskurs beginnt eigentlich erst in der Mitte des Albums mit Nox, wo sich der Zweifel kurz meldet und das alles in Frage stellt. War das bis jetzt alles Illusion oder nicht? Und dann gehen die Stücke weiter, nehmen aber selbstbewusst die Freiheit so an die Hand und sagen, okay, jetzt darfst du das einfach mal. Jetzt darfst du einfach diese Stücke so laufen lassen, dass da natürlich die Natur mit drauf ist und das alles, da konnte ich ja quasi recht wenig dafür. Oder ich habe keine zusätzlichen Field Recordings oder so angefertigt. Das sind tatsächlich die Klaviermikrofone und wenn ich von Weitem dann natürlich sehe, dass da eine ganz, ganz schwarze Wolkendunst kommt, sehe ich, okay, ich glaube, ich drücke jetzt mal den Record-Knopf. Das könnte ganz spannend werden. Das Schöne daran war, dass ja Mutter Natur selbst dieses Stück komponiert hat und ich habe quasi einfach die Möglichkeit gehabt, einfach meine Töne da hinzuzusetzen. Ich liebe es, mich da eingebettet zu fühlen und nicht sozusagen der Komponist der ganzen Sache zu sein. Ich hatte eher so das Gefühl, ich zapfe so ein Äther an und übertrage das einfach auf diese Musik. Ich habe lange nicht so ruhig mit mir selbst Musik machen können und habe selbst gemerkt, dass die Natur oder die Umgebung das alles so an die Hand nimmt oder mich dazu sagen irgendwie führt, ohne das jetzt esoterisch oder gotthaft aufzupumpen, aber genau, in dem Moment, wo dieses Aya-Stück im Kasten war, war für mich auch klar, dass das Ziel des Albums war, nämlich diese Freiheit, dass es einfach so rauslief. Ich konnte nicht schneiden, ich konnte auch keine zweite Version aufnehmen und das ist etwas, das ja erträume ich mir schon sehr, sehr lange, Musik von Sekunde null auf aus dem Unterbewusstsein herauszumachen.
Ja, dann hast du ja hier nochmal ein richtiges Statement gesetzt. Bei Nox, das habe ich auch mir rausgeschrieben als Titel. Und zwar, weil ich da das Gefühl hatte, es war das konfliktreichste Stück auf dem Album. Also es hatte nicht viel mit Harmonie in einem Wellenlängenbereich zu tun. Irgendwie im Einklang.
Absolut. Das ist so ein bisschen die Spitze des Bergs, ne? Also ich habe so ein bisschen gemerkt, dass durch Loon, Zinn, Quo und Pan am Anfang, also dass ich da so eine Art Welt aufgebaut hat, die zwar wunderschön ist und für mich jedenfalls ganz wichtig war und ich mich in der sehr, sehr wohl gefühlt habe, aber ich gleichzeitig wusste, dass ich, ja, als würde ich was verkennen, als würde ich was verdrängen. Ich habe etwas aufgebaut, wo ich sagte, okay, yeah, das ist es. Und Nox war dann ja das allererste Mal so ein Stück aus der Nacht, aus dem Dunkeln, so, wo ich dann wusste, okay, ich muss das nochmal alles überdenken und dann begann die Reise von neuem. Also auf der Hälfte des Albums begann eigentlich das Album nochmal von vorn zu beginnen für mich mit einer anderen Entschlossenheit, einen anderen Blickwinkel von außen und ich wollte dieses Mal absichtlich keine elektronischen Instrumente verwenden, um mich sozusagen in den Konflikt zu zwingen, wie ich das bei Strom gemacht habe, was absolut wichtig ist und was absolut mein Kernalbum bleibt. Das ist Strom, das ist meine persönliche Emanzipation. Aber ich habe mit Flur probiert, nach innen zu schauen und ohne, dass ich mal mit dem Daumen oder mit irgendeiner Selbstunterdrückung oder mit irgendeinem Schub oder Druck versucht, zu sehen, was ist es eigentlich, was bleibt da übrig. Und ja, wenn ich das Album selbst höre, dann beruhigt mich das. Also ich höre da nicht mich spielen und meine Stücke und so, sondern ich höre einfach tatsächlich Stimmungen, die mir selbst helfen, ja, das gerade alles oder den Puls so zu halten, ja, wie ich das gerade gern hätte. Ich weiß nicht. Also mir hat das Album sehr, sehr geholfen durch diese letzte Zeit.
Das glaube ich dir aufs Wort. Wobei ich ein kleines Problem habe. Als du gesagt hast, dass es dir in dieser Corona-Zeit mit der, oder dass es dir sehr gut getan hat, dich zurückzuziehen. Und da gingen in mir erstmal so die Alarmanlagen an, von wegen, hey Mensch, das ist ja ein ganz schönes Statement. Erstmal Tausende, Hunderttausende Menschen sterben irgendwie und Martin Kohlstedt, dem geht's jetzt so richtig gut, aber ich glaube, das ist zu kurz gedacht.
Das ist, ich kann auf jeden Fall den Ansatz verstehen. Also natürlich reden wir hier, deswegen hatte ich auch anfangs von dem Fluch gesprochen, der natürlich erstmal die Lande überzieht und alles, was damit einhergeht, das ist natürlich die Grausamkeit an sich. Ich rede tatsächlich nur von der Musik und der Kunst an sich und nicht von meiner eigenen Person, der es in dem Moment da irgendwie glorreich ging. Natürlich hat der Rückzug in die Musik mich einfach in dem Moment durch diese Zeit gebracht und durch die Ängste und durch das, was damit einherging. Das hätte ich vielleicht etwas deutlicher kommunizieren müssen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass ich das auf diese Weise verdaut habe und dass die Musik sich so ein bisschen ihren eigenen Weg sucht, beziehungsweise sogar die Sehnsüchte in eine Form bringt, als Gegenüber. Und das war für die Musik, für die Kunst tatsächlich eine Art Inspiration, genauso wie so pervers die Inspiration ist, wenn man im Buchenwalder ja im KZ steht und sich nicht vorstellen kann, wie das funktioniert hat und sämtliche Gedanken ins Strudeln kommen, bringt das Ausdruck in einem hervor, der bei mir meistens als Gegenteil von dem fungiert, was da ist. Wie zum Beispiel, dass dann ganz kindliche Stücke herauskommen, dass da eine Sehnsucht in mir ist, die möchte, dass sich das relativiert, dass das, man versucht dann Gegenpol, man will sich in eine andere Welt retten. Und das ist auch tatsächlich bei so einer ja, menschheitszersetzenden Krankheit oder einem Virus oder irgendwas, was uns bedroht, ja, löst das in mir aus, dass ich das Universum gern erstmal schnell verkleinern muss, um das mit mir auszumachen. Und dann kommen auf einmal diese Stücke zustande. Und ich will quasi eher eine Dankbarkeit gegenüber diesem Äther aussprechen, als dass es mir natürlich in der Zeit so nicht gut ging und ich ja hier rumgepimmelt habe.
Ja, wie habe ich einmal lesen dürfen, wenn das T-Shirt zur Hose wird? Ja, und ich glaube, ich habe auch einmal ein Bild bei dir bei Instagram gesehen, wo du einen Bart dir hast stehen lassen. Und da muss es wahrscheinlich ganz schlimm um dich gestanden haben.
Ja, na klar. Also man selbst, also in dem Moment, wo man tief einsteigt in die künstlerische Sphäre, da ist nicht viel mit Spiegel gucken. Nein, da ertappst du dich dann schon mal, wie deine Augenbrauen zusammenwachsen oder so. Das ist natürlich, da kannst du natürlich machen, was du willst. Es ist aber auch gut so. Du entfernst dich quasi von deiner eigenen Person oder von deinem Problem, um quasi so eine allgemeine um dich selbst rauszuzoomen, was jetzt eigentlich gerade ist, was gilt es umzuformen, wo kannst du etwas fühlen und so. Und na klar, wenn ich zu lange dann nicht öffentlich werde, also wenn ich dann zu lange diese Sachen nicht in den Diskurs rausbringe, dann kann sich auch nichts entwickeln. Und davor muss man dann tatsächlich erst Angst haben, wenn es keinen Diskurs mehr gibt, wenn es keine Konflikte, keine Unsicherheiten, keine unterbewussten Sachen mehr gibt, die da die ganze Zeit arbeiten. Das muss die ganze Zeit passieren, ja.
Ganz abgesehen von deinem privaten Diskurs als Künstler, den du führst, gibt es ja auch den öffentlichen Diskurs, den jeder und jede einsehen kann, weil sie ja medial vermittelt stattfinden. Und auch in diesem Diskurs wird mit harten Bandagen gekämpft. Und anscheinend sind Pianisten da auf einem guten Vorweg. Denn Igor Levit ist ja ein Zunftskünstler, so möchte ich es nennen, setzt sich gesellschaftlich stark ein, vor allem gegen Antisemitismus, hat das Bundesverdienstkreuz bekommen. Dir folgt bei Twitter Christian Drosten. Was weißt du, was wir nicht wissen? Martin, kannst du mal bitte die Fakten rausrücken?
Ja, ich wüsste auch gern, wie diese wunderschöne Verbindung zustande kam, aber ich vermute, das muss vor der ganzen Welle passiert sein. Na klar, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich dadurch etwas sicherer. Nein, Quatsch. Aber es ist, mich freut es einfach nur. Aber gut recherchiert. Ich war selbst verdutzt. Das war eine sehr interessante, erfreuliche Nachricht. Vielleicht saß er an der Elbphilharmonie, als sie da gerade eröffnete und damals wusste man ja auch noch nicht, wer gerade spielt und warum. Man wollte einfach erstmal das Gebäude. Vielleicht hat das damit zu tun.
Ja, wir werden sehen. Vielleicht haut dann nochmal ein Retweet von dir, von irgendwas raus. Naja, Spaß beiseite. Denn worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist schon, und du hast es ja am Anfang auch mit diesem Streaming-Event schon so ein bisschen angeteasert, das sind so sozialmediale Kanäle. Und du bist ja selber studierter Medienkünstler oder Kunstwissenschaftler, Mediendesigner. Wie betrachtest du denn aus dieser Brille diese ganzen Geschehnisse, dass du ja deine persönliche, deine kindliche Seite gibt es. Es gibt deine strenge, deine perfektionistische Seite und dann nochmal deine Social-Media-Seite. Was verrät dir der Blick, wenn du selbst da drauf mal schaust?
Ja, die aktuellen Machenschaften, die gerade auf den sozialen Medien abgehen, was sozusagen diese Streaming-Events oder was sozusagen die digitalen Bühnen angeht, ja, muss ich stark kritisieren. Also das ist für das, was zum Beispiel ich aussagen möchte oder für das, was ich nach draußen bringen möchte, ist das eigentlich keine Möglichkeit, den echten Kontakt herzustellen. Das, was möglich ist, ist so eine Art persönliches Gespräch, wie wir es gerade über die Entfernung führen. Wir können austauschen, aber wenn es darum geht, ein Konzert zu erschaffen, ein digitales, muss ich das als unausreichend irgendwie aussagen. Because, wenn ich hier sitze und gebe ein Konzert und ich habe das Gegenüber nicht, das ganze Gefühl nicht, den ganzen Aufbau so nicht, die Art des zeremoniellen Raums, all das, was eigentlich so auf diese Improvisation oder so oder auf die Musik so zurückwirkt, fehlt eigentlich nämlich die Konversation in so einem Konzert oder was auch immer damit einhergeht. Aber natürlich, die sozialen Medien können viel. Sie können viel einseitig kommunizieren. Sie können sogar manchmal in beide Richtungen kommunizieren. Aber im Großen und Ganzen ermüdet der ganze inflationäre Konzertkontext da extrem, weil er nie ganz ausreichen kann, wenn er auf dem rechten Bildschirm läuft und auf dem linken schreibt man noch ein paar Mails und wie auch immer.
Immerhin, man hat dann irgendwann eine Berühmtheit gesehen. Man war dabei. Zählt es nicht auch, wenn man das macht? Also ist das nicht, also ist ein Substitut das Beste, das man hat?
Ja. Wenn man quasi einzig und allein quasi entertaint mit seiner Musik oder beziehungsweise in eine Richtung gibt, dann ist das wahr. Aber meine Musik oder die Improvisation, die ich mache, ist natürlich auch vom Gegenüber abhängig, vom Raum, von dem, was da stattfindet. Und wenn ich das nicht empfange, außer über geschriebene Kommentare oder Fragen, dann oder wenn ich das nicht spüre im Raum durch Stille oder durch Fokus oder durch was auch immer, dann kann ich quasi nur die 70% erreichen. Und na klar, man kann mich dann zwar irgendwie sehen oder wie auch immer, aber ich merke das schon allein mit Videos auf YouTube und so, dass die als in sich geschlossene Werke verstanden werden, weil alles, was man sieht, ist Konzept. Alles wurde sich vorher ausgedacht. Aber was ist, wenn es nicht so ist? Was ist, wenn das Stück, was da auf, keine Ahnung, auf YouTube ist, wenn das einfach nur eine Improvisation aus dem Moment war, ganz unvirtuos und unsauber und vielleicht nicht bewertet werden kann in dem Kontext? Und dann muss man das auch auf den auf den Stream wieder übertragen? Was ist in dem Moment auskonzipiert und was nicht? Also wie funktioniert das? Wie kann die Unsicherheit da irgendwie rüber geraten und so? Also ich bin da kein großer Fan der inflationären Darbietungsweise von Kunst an sich. Ja.
Das ist schon erstaunlich. Also in deinem, wenn man dich jetzt so ein bisschen kennt und unsere lieben Hörerinnen und Hörer, die kennen dich ja mittlerweile aus dem aus dem 5. oder 6. Interview ist es ja schon, du lächst ja schon praktisch nach dieser Unsicherheit. Aber genau das ist ja komplett das Gegenteil, was Künstler ja auch oft wollen, habe ich das Gefühl. Es soll immer gern perfekt sein und da wäre ja nämlich so ein Stream die beste Möglichkeit, so ein Gefühl oder so einen Eindruck zu erzeugen. Man kann alle, also es sind keine Störungen drin, die eigentliche Kommunikation von Band oder Künstler oder sonst was zum Publikum stören würde. Außer es fällt das Internet aus, aber es kann kein Becher mit Bier geworfen werden oder solche Sachen. Ist ein krasser Unterschied, den du da aufmachst. Ja.
Absolut. Also für ganz viele konstruierte Musiken, also jede Art von durchkomponierten Sachen, also wie, es gibt ja auch wahnsinnig viele Bands und so einfach die, wo die Stücke durchkomponiert sind, wo einfach wirklich von A bis Z alles so läuft und beschrieben ist, da bin ich mir sicher, da ist auch so ein Stream ein ganz nexus Entertainment, da bin ich mir sicher, aber sozusagen, wenn man daraus was Zeremonielles machen will und ich lächze nicht nach Unsicherheit, aber ich lächze nach der Ehrlichkeit, die damit einhergeht und ich komme nicht, wenn ich das von zu Hause aus tue oder von irgendwelchen an diesen Punkt, dass es mich an den Punkt bringt, wo ich diese Themen dann alle herausfordern möchte, wo ich dann schaue, wo führt denn jetzt das eine und das andere hin? Ich könnte, glaube ich, eine ganz schöne Chill-Out-Stunde machen, ja. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Ist jetzt nur die Frage, ob das Ziel ist.
Anscheinend ist es ja deins nicht. Wann können wir dich denn wieder live sehen? Also die neue oder die Tour ist ja dann für das Frühjahr im nächsten Jahr geplant. Bleibt es auch dabei?
Ja, das ist die große Preisfrage. Wir stehen da gerade schwer auf 50-50. Mit jeder Stadt sind wir da in einem einzelnen Diskurs, wie das jetzt gerade stattfinden kann. Da gibt's Konzepte hier und da. Wiener Konzerthaus baut große Plexiglaswände auf. Wie sieht das aus? Könntest du da zweimal an dem Tag spielen? Wenn andere Städte in Osteuropa ausfallen oder in Oslo, also können wir da uns die Off-Tage leisten mit so einer großen Crew? Gerade wackelt es an allen Ecken und wir haben so ein bisschen Angst, dass uns die zerbröselt wie ein Keks. Es kann sein, dass das nochmal verschoben werden muss. Ich habe da noch keine endgültige Meldung. Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall entscheiden. Da ist jeden Tag gerade große, heißgelaufene Telefonie und Hoffen.
Also du bist nicht nur künstlerisch in einem Stress, also das Album rausbringen, sondern du bist auch businessmäßig als Jungunternehmer ein bisschen herausgefordert von der ganzen Situation, wie man so schön sagt.
Ja, also eigentlich will man eigentlich nichts anderes als die ganze Zeit sich von der wirtschaftlichen Komponente, der viel zu menschlichen Komponente des sich zu entfernen, damit man halt diese Kunst so frei walten lassen kann. Was jetzt aber passiert ist, und deswegen sprach ich vorhin von dem seltsamen Segen, den Corona mit sich brachte, am Anfang einen extremen Fokus für das zu haben. Also ich habe mich wie gefühlt, als hätte ich mein Leben gelebt, lebe in einer Finca mit 61 und spiele ganz smooth da an meinem Klavier, weil draußen eine Handbremse gezogen ist. So, das war eine ganz seltsame Beruhigung in der Zeit, die ich da erfahren habe. Aber die wirtschaftliche Komponente kam dann mit jedem weiteren Festival und den Absagen dazu. Und mittlerweile ist der Counter bei uns bei 75 Konzerten oder so. Und da werden Existenzen brutal bedroht. Ich hab Lichtmänner, ich habe Tonmänner, da ist ein Fotograf, der mich seit langem begleitet und so weiter. Und all diese ganz kleinfädigen Projekte, ganz detaillierten Sachen sind die ersten, die da ausfallen oder beziehungsweise die sofort abgesagt werden müssen. Und wir müssen schauen, wie wir alle durchkriegen. Behalte ich noch alle nach dieser ganzen Zeit? Also die Ernsthaftigkeit und die damit einhergeht, ist wirklich brutal. Und wir müssen schauen, wie wir überleben. Und dann ist natürlich die Jungunternehmerkomponente, von der du gesprochen hast, wird auf einmal wichtiger als die künstlerische und macht sie halt platt und breit, was man in der Gesellschaft ja auch gerade merkt. Also wer was relevant ist und was nicht, ne?
Wie steht ihr das als Team und als Freunde durch? Ich habe letztens mal, das ist ganz witzig, der Markus Berger, wo du letztens mal im Podcast drin warst, bei dem habe ich jetzt ein Seminar und da bin ich nämlich drauf gekommen. Und deshalb frage ich, wie könnt ihr das als Team, als Unternehmen umsetzen, ohne da auszurasten, ohne den Kopf zu verlieren?
Ja, durch den guten alten Kollektivismus halt nicht in irgendwelche Richtungen zu träumen und irgendwelche Schwierigkeiten irgendwie noch weiterzumachen, sondern tatsächlich einfach mal umzusetzen. Wir wurden etwas rationaler über den Sommer. Uns blieb nichts anderes übrig. Wir haben ganz, ganz eindeutig in Prioritäten geteilt, was ist jetzt wichtig und was nicht. Und blöderweise sind alle möglichen Weiterentwicklungen von künstlerischer Seite da erstmal ins Regal gelegt worden und wir haben uns darum gekümmert, wie es aussehen wird und könnte mit all den Konzepten, wie wir haben versucht, Rider umzuschreiben, dass die Dinge möglich werden. Wir haben versucht, viel miteinander zu sprechen, Lösungen zu optimieren und dann auf einmal spricht man tatsächlich wie eine Firma. Wir saßen zusammen, haben Pakete gesendet, Überlebenspakete an die Freelancer, die man halt selbst so beschäftigt. Wir haben geschaut, was können wir, was werden wir für Einbußen machen? Wir haben einen Taschenrechner in die Hand genommen und geschaut, okay, wenn uns 75 Konzerte fehlen, dann fehlt uns der Wirkungsgrad in den nächsten Jahren. Und der Rattenschwanz, den man die nächsten 3 Jahre jetzt so aufgebaut hat, der wird heftig werden. Und deswegen bereitet man sich eher vor, also eher wie so ein Prepper in der Musikindustrie auf die Zeiten, die da jetzt auf uns zukommen.
Ja, es hört sich nach wirklich viel Abwägen an und nach einer Zeit mit wenig Gefühl, also oder mit wenig, doch Gefühl. Übrigens, Martin, du siehst mich ja nicht, aber ich habe exakt gerade ein paar Minuten so da gesessen wie auf dem Bild. Ich war in Gedanken vertieft. Eine andere Sache, auf die ich jetzt gekommen bin, weil ich habe mal in so einen neuen Dokumentarfilm geguckt, wie heißt denn der? Ökonomia oder sowas. Ach, es ging darum, wie Geld entsteht und all sowas. Also schon hochkompliziert. Ich habe jetzt nicht so viel verstanden, wie Geld entstanden ist. Und die ganzen Männer und Frauen von den Banken, die wissen das, glaube ich, auch nicht so. Aber wo mir dann ein Gedanke kam, du hast dir einen Hektar Wald gekauft, glaube ich. Und du hast ja die Absicht, den wieder aufzuforsten. Aber welche Bank gibt denn jemanden einen Kredit einfach nur dafür, dass ein Wald dasteht und nichts anderes ist als ein Wald? Und du bist ja ein Förstersohn, du wirst mir das da vielleicht erklären können. Also wie kriegt man sowas durch?
Ich bin natürlich nicht zu einer Bank gegangen und habe einen Hektar Wald gekauft, sondern ich habe tatsächlich alles das, was ich in den letzten 7 Jahren angespart habe über mein Projekt, reinvestieren wollen, beziehungsweise in den Menschen zurückgeben wollen. Das, was ich wollte, danke nicht nur für das sagen, was halt irgendwie alle mir gegeben haben, nämlich das Vertrauen, da in diesem Projekt zu wachsen, sondern letzten Endes ist es ja auch deren Geld von den Menschen, die zu den Konzerten kamen und alles, was damit einherging. Das heißt, ich wollte das nehmen und auf der einen Seite das wieder gut machen, was man natürlich auch selbst auslöst, in dem Moment, wo man mal nach Istanbul oder in den Iran fliegt oder mal nach Amerika, um Kulturvermittlung zu betreiben und gleichzeitig ausgleichen will. Aber vielmehr irgendwie als Statement oder als Dankeschön zurück an alle, die da oder an den Planeten vielleicht, dass das möglich war. Und das war dann tatsächlich eine Privatausgabe.
Ach krass. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber gut, ich weiß auch nicht, wie viel ein Hektar Wald kostet. Aber ich stelle mir da eine Zahl vor und dann einige Nullen dahinter. Aber du hast es ja hingekriegt. Na gut, du arbeitest ja auch viel, in dem Sinne, dass du viele Konzerte spielst. Du bringst im Schnitt jedes Jahr ein Album raus. Also das muss ja auch dann irgendwann wieder reinkommen, das Geld. Was hat denn dein Vater gesagt dazu, als du das verkündet hast?
Na, diese Idee, die ist ja sogar schon 20 Jahre alt, nur kann man halt als jugendlicher Spund halt nicht, da kann man zwar viel den Mund aufmachen und ganz, ganz viel in den Diskurs gehen, aber sozusagen, was das Umsetzen angeht, kommt ein bisschen die Erkenntnis, dass es dazu natürlich auch immer wieder Geld braucht. Und ich habe halt gesehen, dass man halt damals schon gerne Naturprojekte gefördert hatte und alles. Also ich habe das Ökosystem Wald durch meinen Vater als Forstamtsleiter sehr früh kennengelernt, war selbst viel Waldkind und kenne mich da aus und sehe, dass das nicht nur meine Inspirationsquelle und schon immer war und fast auf jedem Album irgendwie eine Rolle spielt, nicht nur auf dem Cover, sondern auch, ja, dass ich die Natur eigentlich als das übergeordnete Wesen sehe von allem. Aber dafür brauchen wir noch eine Stunde länger Interview, das können wir jetzt nicht auch noch anreißen, aber der Wald an sich ist nicht nur für uns lebensnotwendig, sondern auch mein natürliches Habitat. Dort fühle ich mich wohl, da bin ich aufgewachsen und ich will, dass das dem Wald geht's furchtbar schlecht, ihm geht's richtig, richtig dreckig und da muss ein Augenmerk drauf geworfen werden und ich finde das gerade sehr wichtig, jetzt wo man halt auch wirken kann, also wo man eine Reichweite hat, das nicht quasi immer wieder politisch ineinander zu verzahnen und lieber Plus und Minus zu erzeugen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das direkte Umsetzen, das direkte Machen und lieber über positive Kraft Dinge zu schaffen, sich für mich als der richtige Weg erwiesen hat. Und da geht's auch weiter. Und es ist so schön, einen Post machen zu können und zu fragen, Leute, wir wollen einen Wald pflanzen. Wie sieht's aus? Macht ihr mit? Und du kriegst 170 Nachrichten zurück und alle stehen Gewehr bei Fuß mit dem Spaten da und komm, wir haben Lust. Und ich merke, dass daraus Kraft wird und Energie. Mir gibt es viel zurück. Und ich glaube, das ist nicht der letzte Wald, den wir gepflanzt haben oder beziehungsweise den es zu pflanzen gilt, weil wir im März erst loslegen können.
Früher haben die Groupies die Bands auf die Hotelzimmer verfolgt und heute bauen sie einen neuen Wald auf. Auch in Zeitenwandel. Ja. Apropos Wald, das Cover zu deinem Album Flur, das jetzt in 2 Tagen rauskommt oder in einem Tag, ne, ist ja auch so eine Waldsituation und hat bei mir die Assoziation geweckt, okay, Autobahn Brandenburg oder sowas und dort steht dann der Planwald, wo alles in Reihe und Glied steht und
es du bist ist, so romantisch.
Ja, ja, und man rüttelt über die Panzerplatten, Autobahn und dann auf einmal tut sich oben am oberen Bildrand der blaue Streif auf. Du hast selber auch geschrieben, dass du eine halbe Stunde dich in dem Bild verloren hast. Worin genau hast du dich denn verloren?
Ja, um die Geschichte vielleicht von vorn zu beginnen, eigentlich lösen wir in unserem Team alle grafischen Sachen selbst. Wir formen die so um, dass sie mit der Musik einhergehen sollen, beziehungsweise auch oder auch gerade nicht. Da gibt's unterschiedlichste Ansätze bei uns. Und jetzt ist es aber so, dass bei den Recherchen um das Flurcover mir dieses Bild von David Schnell, einem Maler der Leipziger Schule, ins Auge gesprungen ist und ja Schockfrost bei mir verursacht hat, weil ist leider genau auf dem Punkt, das für mich ist formuliert in einer Bildsprache, was für mich ist. Erstens, Raum und Zeit sind dort stehen geblieben. Wir haben dort ein festes, nicht flüssiges oder beziehungsweise ja ein Zeitpunkt, ein Bild, was in diesem Moment hängt. Dann ist dort dieser architektonische Korridor, Natur wieder mit Artifiziellem so aufgerechnet oder in der Fluchtpunkttechnik so aufgemacht, dass es auf der einen Seite der Korridor sein kann, dieser Flur, dieser Nichtraum mit den anderen Optionen dran, mit dem vor der Entscheidung und dieser einen Richtung drin. Und gleichzeitig könnte es die weite Flur sein, ja, dieses altdeutsche Unendliche, wieder mit der Natur verbunden. Und da sind schon wieder diese, so ähnlich wie es bei Strom auch war, was ein natürlicher Strom sein kann, gleichzeitig aber auch der einfache elektrische Strom. Und alles, es geht nicht darum, Metaphern zu schaffen oder irgendwie, sondern dieses Bild nimmt einem sozusagen oder gibt einem sozusagen diesen kleinen Moment voraus als Anleitung für das, was dieses Album mit sich bringt. Und das meine ich mit diesem Stecker aus Raum und Zeit ziehen. Natürlich sind alle Metaphern darum jetzt plakativ, deswegen mache ich Instrumentalmusik, das ist das Schöne. Ich muss mich dafür eigentlich nicht rechtfertigen, aber du hattest jetzt so nach dem Cover gefragt, dass das ein ganz wichtiges Abbild ist damit. Es ist diese Ruhe und trotzdem Energie und Kraft, die es ausstrahlt. Natürlich, gut, für dich ist es jetzt die Brandenburger Autobahn, aber ich kann natürlich nichts dafür, was es mit mir anrichtet. Und da merke ich schon, dass da einfach viel Kommunikation bei mir stattfindet und trotzdem auch nicht irgendwie so Druck oder irgendwas dergleichen. Es ist ein Ort, an dem ich stehen bleiben möchte, um genau über sowas nachzudenken.
Ja gut, das mit der Brandenburger Autobahn war jetzt auch ein bisschen plakativ, ne? Damit sich das Bild vom Bild im Kopf dann auch schneller zeichnen lässt. Ja, aber das verstärkt auch nur noch den Eindruck mehr, dass Flur wirklich ein Naturalbum ist. Sowas in die Richtung. Also irgendwas Natürliches.
Ja, genau. Und wir sagen ja auch manchmal, das ist ganz natürlich entstanden oder das sieht ganz natürlich aus. Und damit meinen wir eigentlich eine Form der Authentizität, die super schwer ist von einem selbst zu verlangen, weil in dem Moment, wo du etwas einfach entstehen lassen möchtest, ist das schon wieder ein ganz schöner Druck in der Aufgabe. Und dieses Album ist tatsächlich ohne diese Einflüsse einfach so rausgekommen. Es durfte einfach so sein. Und deswegen auch vorhin dieses kleine Missverständnis um dieses, dass das eigentlich was total Schönes mit sich bringt. Aber ja, jede Zeit hat halt seine Antimaterie. Und ich fand es irre, wie schnell sich die im Unterbewusstsein sozusagen bildet. Das Bewusstsein stellt große Fragen, hat Angst und alles, was damit hängt. Und das Unterbewusstsein baut sofort eine Anleitung dafür, wie das Hoffnung behält. Und das ist ich mag diese Ambivalenz, die ständig die Batterien wieder auflädt und halt auch das wieder anregt. Und dann spürst du auf einmal so diese Regenwolke über das Dach ziehen und du merkst irgendwie, du bist nur ein kleines Zahnrad vom Ganzen. Und das hilft dir aber auch in der ganzen Verarbeitung dieser Sache. Also da wird es dann schnell philosophisch und soll auch gar nicht esoterisch hochtrabend daherkommen. Aber es ist absolut für mich eine ganz wichtige und beruhigende Art und Weise, damit einherzugehen, damit zu kommunizieren oder das zuzulassen.
Ja, es ist ja auch tatsächlich sehr schwer, an der Natur dran zu bleiben und sich nicht selber zu verlieren in all dem Künstlichen, in all den flachen Bildschirmen, auf die man drauf fasst und so weiter und so fort. Nee, das verstehe ich schon sehr. Martin, sag mal, was willst du eigentlich noch loswerden oder hast du noch irgendwas? Also du hast ja jetzt wahrscheinlich wieder eine Promophase, viele, viele Interviews, aber hast du noch was dir wirklich auf dem Herzen liegt?
Tatsächlich finde ich, hat dieses Gespräch oder deine zuckersüßen Provokationen eigentlich all das freigelegt, worum es eigentlich geht. Das ist ganz gut und das ist auch wichtig so, dass wir hier nicht irgendwie floskelhaft darüber sprechen, warum meine Titel drei Buchstaben haben oder bla bla bla, sondern warum ist das überhaupt alles da? Also ich mag den Ansatz der Notwendigkeit zu Dingen und was ist eigentlich gerade notwendig und warum ist das manchmal so ambivalent zu den Dingen, die gerade passieren, also warum kann etwas Schockierendes gleichzeitig inspirieren, aber warum kann etwas Schlimmes etwas Schönes hervorrufen? Und ich meine, wenn es nicht so wäre, dann bräuchte man das Leben gar nicht so zelebrieren, aber ja, mir ist einfach tatsächlich wichtig, irgendwie positiven Blick zu wahren und das irgendwie so zu halten. Und ich merke, dass dieses Album da ein bisschen für gekämpft hat. Und ja, ich danke dir eigentlich nur, dass du das so freigelegt hast auf deine Weise.
Ja, ich danke dir auch und ich hoffe doch, dass ich bald oder dass wir bald wieder sticheln dürfen, wenn es dann heißt, Martin Kohlstedt hat ein neues Album rausgebracht. Ja, Martin, in dem Sinne wünsche ich dir alles Gute, natürlich viele Auftritte wie allen anderen Künstlerinnen und Künstlern nächstes Jahr und ja, dass es mit deinem Wald klappt, ne?
Ja, das hoffe ich auch, lieber Jakob, ich danke dir.
Alles klar, mach's gut, Martin.
Ciao.